So, heute mal alles seitenverkehrt. Ja. Ihr kennt es wahrscheinlich schon länger, ich jetzt zum ersten Mal. Deswegen stelle ich mich mal heute hierher. Ich habe euch heute mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht habt ihr das Bild schon mal gesehen, es ist weltbekannt. Es ist ein bisschen dunkel, ja. Hat Rembrandt gemalt und hat den Titel Die Rückkehr des verlorenen Sohns. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt über dieses Bild, was ihr da so seht und was da so dargestellt wird, was Rembrandt versucht in seiner Zeit darzustellen. Es wird von vielen benutzt, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und ich würde euch gerne mal fragen, was ihr auf diesem Bild denn seht. Und zwar konzentriert euch mal eher auf die Rolle des Vaters und die Rolle des Sohns. Jetzt nicht so sehr, die sieht man eh nicht so stark, die Leute, die noch im Hintergrund stehen. Sondern ich würde gerne mal euch fragen, beschreibt mal, was ihr da seht und vor allen Dingen auch, wie ihr das interpretieren würdet. Was seht ihr? Beschreibt das mal. Ja, bitte.
Die mütige Haltung des Sohnes, die volle Haltung des Vaters, mhm. Der Sohn ruht am Herzen des Vaters.
Okay. Was seht ihr noch? Ja, genau, die jetzt im Hintergrund, lassen wir mal außen vor. Nicht schlimm, aber genau, stehen auch noch drei daneben. Sondern so mehr, wie würdet ihr so die Rolle vom Vater und vom Sohn beschreiben? Oder wie man im Deutschunterricht früher sagte, wie interpretiert ihr das?
Und für mich drückt der Vater ganz viel Ruhe aus, dass er so zur Ruhe gekommen ist, so zufrieden. Mhm. Er wirkt ja, erleichtert. Also keine Spannung in seinem Gesicht zu sehen, also ganz auffällig, finde ich.
Okay.
Demut, aber er wirkt auf mich erschöpft, der ist auch total zerfetzt in seiner Kleidung im Vergleich zum Vater.
Okay. Seht ihr noch was?
Also ich würde den nicht umarmen, der sieht so versifft
aus. Okay, ja. Jetzt kommen wir der Sache schon näher, ja. Okay. Also was mir auch noch auffällt, ist, dass der Vater steht, ja, der Sohn kniet vor ihm, auch so die Haltung des Vaters, es legt so seine Hände über ihn und sagt vielleicht so, okay, vergebe dir. Würde euch das jetzt sehr wundern, wenn ich euch sagen würde, dass diese Szene in der Bibel so gar nicht steht? Würde euch nicht wundern. Ich würde euch gerne mal den Text vorlesen, wie er in der Bibel beschrieben wird. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja. Dann müsst ihr doch mal weiterklicken. Also in Lukas 15 wird uns die Geschichte erzählt und wird folgendermaßen beschrieben. Und er, das ist der Vater, machte sich auf, Entschuldigung, er ist der Sohn, also nochmal. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das, was mir hier auffällt, klickt mal einmal weiter. Da steht doch, da fiel er ihm um den Hals. Also ich stelle mir das so vor, dass wenn da steht, dass der Vater den Sohn schon von Weitem sieht, und er ihm entgegenläuft und ihm um den Hals fällt, dann frage ich mich, wer steht denn jetzt und wer kniet? Mal ein weiter bitte. Okay, war vielleicht einer zu viel, egal. Genau, ja, dann frage ich mich, wer kniet jetzt und wer steht? nach dem, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, müsste man das Bild eigentlich umgekehrt zeichnen. Dass der Vater dem Sohn um den Hals fällt und der Sohn steht. Wer ist oben? Wer ist unten? Als mir das mal so bewusst geworden ist, habe ich mich gefragt, Mensch, wird hier nicht ein ganz anderes Gottesbild erzeugt, als Rembrandt hier ausdrückt? Und ich würde gerne mal diesen Vers durchgehen, weil da 5 Worte drin stehen, die das eigentlich deutlich machen. Zunächst wird beschrieben, dass der Vater ihn sah. Das drückt doch für mich aus, dass der Vater ihn nicht vergessen hatte. Ich weiß nicht, wie die sich getrennt haben, aber vermutlich wollte der Sohn endlich unabhängig sein, fand also die Gegenwart des Vaters, die Familie dort, nicht mehr so attraktiv, dass er hätte sagen können, oh, hier habe ich alles, was ich will. Er liebte nicht mehr diese Abhängigkeit, sondern er liebte Unabhängigkeit. Ich will endlich machen, was ich will. Und vielleicht hätte man auch denken können, dass dann manche darauf auch antworten. Dann geh doch. Und der Vater hat ihn ja auch gehen lassen. Und vielleicht hat er auch erfahren, dass es dem Sohn dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wir wissen es nicht, beschreibt die Bibel nicht, dass es ihm, dem Sohn, dann nicht so gut ging. Dann hätte der Vater ja auch sagen können, siehst du, habe ich dir ja gleich gesagt. Es kommt ja nicht auf die Idee, ja, wieder zurückzukommen. Jetzt komm mal klar mit deinem Leben. Aber dass da steht, dass der Vater ihn schon von Ferne sah und manche Übersetzungen schreiben sogar, dass er Ausschau hielt, heißt doch, dass er ihn nie vergessen hatte. Trotz dessen. Das sagt doch was über Gott aus. Natürlich machen wir auch viele Dinge in unserem Leben, die wir wollen. Wir wollen auch unabhängig sein, wir wollen auch machen, was wir wollen. Und jeder will so verschiedene Sachen gerne machen. Der eine will das lieber, der andere will das lieber. Ja, manchmal muss man das auch akzeptieren. Aber erstaunlich ist, dass Gott anscheinend nicht so sehr interessiert, was wir alles falsch machen. Wir machen bestimmt eine Menge Fehler in unserem Leben. Sondern dass er trotzdem alles tut, damit eine Rückkehr so leicht wie nur möglich wäre. Und das drückt er allein aus, dass er Ausschau hielt und sich sehnte danach, dass er wiederkommt. Und warum vermute ich das? Dass der Vater es ihm so leicht wie nur möglich machen will? Weil der nächste wichtige Begriff, voller Mitleid, lief er ihm entgegen. Was heißt denn Mitleid? Mitleid heißt doch, ich leide mit. Ich weiß, was du empfindest. Ich spüre das teilweise selber. Und als es dem Sohn nicht gut ging, als er Angst hatte, als er sich Sorgen machte, als er verzweifelt war, die Geschichte erzählt, dass er zum Schluss bei den Schweinen saß und sogar das Schweinefutter essen musste, da ging es ihm mit Sicherheit nicht gut. Und es wird auch so berichtet, dass er eigentlich sich schämte und sich gar nicht traute, zum Vater zurückzugehen. Und all diese Gefühle, vielleicht der Angst, des Versagens, der Scham, scheint also der Vater nachempfinden zu können, weil er Mitleid hat. Er leidet mit. Er weiß also, wie der Sohn sich jetzt fühlt. Und weil er weiß, wie er sich fühlt, weil er Angst hat, weil er vielleicht Scham empfindet, weil er sich nicht gut fühlt, weil er Angst hat, ob er zum Vater zurückkommen kann, macht jetzt der Vater etwas ganz Entscheidendes. Ein äußeres Zeichen, dass er weiß, wie es dem Sohn geht. Nämlich das nächste, er läuft ihm entgegen. Und das hat damals, wenn Jesus diese Geschichte den Menschen damals erzählt, das hat Kopfschütteln verursacht. Ein alter Mann läuft nicht. Der Patriarch, der Älteste, der Vater der Familie, der rennt nicht irgendjemandem entgegen. Das ist unter seiner Würde. Andere kommen zu ihm. Aber nicht er ist der Diener und rennt anderen entgegen. Das hat totale Verwunderung ausgelöst. Warum erzählt Jesus die Geschichte so, dass er als Vater sich so entwürdigt? Das war eine Entwürdigung. Ich habe mich gefragt, warum macht der Vater das? Bis jetzt hat er noch kein Wort gesagt. Er hat ihn gesehen, empfindet Mitleid und rennt seinem Sohn entgegen. Damit signalisiert er doch seinem Sohn etwas. Ich möchte dir den Weg nach Hause so leicht wie nur möglich machen. Und bevor du auf die Idee kommst, mir entgegenzulaufen, und bevor du auf die Idee kommst, dich vor mich in den Dreck zu schmeißen und um Vergebung zu bitten, bevor du dich noch mehr entwürdigen musst, als eh schon ist, wer weiß, was die anderen alle über ihn gedacht haben, bevor du dich noch mehr entwürdigen musst, du fühlst dich doch eh schon nicht gut, versuche ich dir das so leicht wie möglich zu machen, indem ich dir entgegenlaufe, mich vor dir in den Dreck schmeiße und dir um den Hals falle und damit unmissverständlich eine Sprache spricht. Du bist willkommen. Hier darfst du sein. Du musst dich nicht schämen. Du musst nichts leisten, um wieder der Sohn zu sein. Der Vater entwürdigt sich. Und dann tut er noch was. Er fällt also ihm um den Hals und dann das nächste, und dann küsst er ihn. Und auch das hat Kopfschütteln verursacht. Denn auch das war damals nicht üblich. Denn der Höhergestellte küsst niemals den Niedriggestellten. Umgedreht. Ein Diener küsst den Meister. Der Sohn küsst den Vater. Aber nicht umgedreht. Und auch hier signalisiert der Vater dem Sohn nonverbal, du gehörst hierhin. Und ich will dir die Rückkehr so leicht wie nur möglich machen. Und das muss er ihm nicht erst erklären oder den umstehenden Leuten erklären, ich erkläre euch jetzt mal, was jetzt hier passiert und so, sondern er signalisiert es einfach durch das, was er tut. Indem er ihn schon von Ferne sieht, erwartet. Voller Mitleid ihm entgegenläuft und damit deutlich macht, du musst nichts leisten, um hier zu mir herzukommen, ich komme zu dir, sich in den Dreck wirft, ihn umarmt und ihn küsst als Zeichen dafür, dass er seine komplette Anerkennung, seine komplette Würde, die Würde des Sohnes, sofort zurück hat. Ohne ein Wort zu sagen. Hier leistet der Vater ganz viel. Was lerne ich aus der Geschichte? Die nächste Folie. Es ist immer ganz leicht, zu Gott zu kommen. Egal, was dir andere Menschen erzählen, wie Gott ist. auch ganz egal, was du in deinem Leben alles schon angestellt hast. Und vielleicht denkst, wie denkt Gott wohl darüber? Hat er mich immer noch lieb? Bei all dem, was ich vielleicht schon gemacht habe. Die Botschaft heißt, es ist ganz leicht, zu Gott zu kommen, weil er alle Barrieren wegräumt, schon äußerlich, um zu signalisieren, ich möchte dir den Weg zu mir so leicht wie nur möglich machen. Ohne das Gefühl, dass du erstmal was leisten musst. Und wenn du dann einmal bei mir bist, dann gebe ich dir sofort das, wonach du dich sehnst. Denn der Vater gibt ihm sofort seine komplette Würde wieder, nach der er sich so gesehnt hat. Auch da steckt er ihm den Siegelring an, durch ein äußeres Zeichen. Du hast deine volle Anerkennung, deine volle Würde sofort zurück. Das sagt ganz viel über Gott aus. Gott ist anders, als wir Menschen sind. Und deswegen dürfen wir Gott nicht vermenschlichen. Gott möchte es uns ganz leicht machen, zu ihm zu kommen. In welcher Not oder in welcher schwierigen Situation, Verzweiflung oder Scham oder Angst wir uns auch befinden. Warum? Damit er mit seiner Macht uns das geben kann, wonach wir uns sehnen. Deswegen, es ist immer ganz leicht, zu Gott zu kommen. Dafür möchte ich Gott danken in einem Gebet. Vater im Himmel, in unserem Leben passieren jeden Tag ganz viele Dinge, die wir nicht mit schön bezeichnen würden. Wir sehnen uns zwar danach, schöne Dinge zu erleben. Wir sehnen uns danach, glücklich zu sein. Aber irgendwie merken wir, dass das häufig hinten nicht rauskommt. Häufig kommt bei Begegnungen oder bei manchen Zielen, die wir haben, heraus, dass wir eben unglücklich sind oder unzufrieden. Dass wir Angst haben oder uns schämen. Oder nicht die Anerkennung oder die Wertschätzung erleben, die wir verdient hätten. Und ich bin froh, dass du uns nicht signalisierst, dass wenn wir uns so fühlen, dass wir uns dann anstrengen müssen, um aus diesem Schlamassel rauszukommen. Dass wir besser werden müssen, noch mehr leisten müssen. Sondern dass in dem Moment, wo wir uns wünschen, dass du uns hilfst, dass du dann schon alle Barrieren längst beiseite geräumt hast und nicht weiter weg bist als nur ein Gedanke, um uns sofort das zu geben, wonach wir uns sehnen. Danke, dass du dafür aktiv wirst, dass du zu uns kommst, um uns zu signalisieren, es uns so leicht wie nur möglich zu machen, uns von dir beschenken zu lassen. Hilf, dass wir das in den nächsten Tagen und Wochen auch erleben, dass immer dann, wenn wir uns in Not fühlen, in Situationen, in denen es uns nicht gut geht, dass wir uns dann zu dir wenden und wir uns von dir beschenken lassen dürfen und merken, dass du uns berührst. Amen.